Ich lese aus der Neuen Zürcher Übersetzung. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er, "ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich." Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn."
Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Wir freuen uns als Gemeinde auch drauf, dass wir den Frank in 7 oder 8 Wochen bei uns haben werden. Dankeschön. Ja, herzliche Grüße auch von den Geschwistern aus Bickenbach. Da war ein Mann, der in Seenot geraten ist. Das Schiff ist gekentert. Und er selbst konnte sich retten und ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Nach einigen Jahren wurde ein Schiff auf diese Insel aufmerksam und man legte an Land an. Der Kapitän des Schiffes kam und fand diesen Mann und fragte so nach seiner Geschichte. "Wie haben Sie die ganze Zeit hier überlebt? Wie haben Sie es geschafft?" Sagt der Mann: "Ja, ich habe mir hier so 3 Hütten gebaut. Da war meine Küche drin, die andere, da war mein Schlafzimmer drin und die dritte, das war meine Kirche." Der Mann schaut sich das so an, der Kapitän dreht sich weiter. "Und was ist mit der 4. Hütte da?" "Ja, das ist die Kirche, da war ich früher, aber der hat es mir nicht mehr gefallen." Es geht heute auch um Seenot. Aber da waren 12 Männer im Boot. Bei der Predigt über diesen Bibelabschnitt, den wir gerade eben gehört haben von Elsbeth, Dankeschön. Wenn wir diesen Text hören, dann ist sehr oft so der Fokus auf Petrus. Es geht um ihn und den sogenannten Unglauben. Aber hier waren 12 Männer im Sturm. Und ich möchte heute Morgen versuchen, einige hilfreiche Gedanken aus diesem Text herauszuarbeiten, die uns Orientierung geben können in den Stürmen des Lebens, durch die wir vielleicht zu gehen haben. Elsbeth hat gerade eben schon einen kleinen Ausschnitt von Nachrichten erwähnt, die wir so Tag für Tag vor Augen haben. Wir hören von Krieg, wir hören von Leid, wir hören von Elend. Und manchmal kommen die Einschläge noch näher an unser persönliches Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie orientieren wir uns in den Krisen unseres Lebens? Ich finde in diesem Text 8 spannende Tatsachen, die uns vielleicht helfen, mit den Krisen in unserem Leben umzugehen. Eine erste Tatsache ist, dass die Stürme in unserem Leben die Folge davon sein können, dass wir Jesus gehorsam sind. Wir lesen, Jesus drängte seine Jünger dazu, in das Boot zu steigen und ihm voraus auf die andere Seite des Sees zu fahren. Und Jesus geht in dieser Zeit auf den Berg, um dort bei seinem Vater zu sein, seine Gegenwart zu suchen und mit ihm zu reden. Jesus drängte also seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Die Jünger kamen also in diesen Sturm, weil Jesus sie geschickt hatte. Es gibt keinen Zweifel daran, sie waren im Willen Gottes unterwegs. Vielleicht kennen Sie den gleichen Reflex, den ich in meinem Leben kenne, wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht richtig klappt. Wenn Probleme kommen, dann frage ich mich, was mache ich falsch? Will Gott mich auf irgendwas hinweisen? Die Jünger tun genau das, was Jesus ihnen sagt, und sie kommen in einen der schlimmsten Stürme ihres Lebens. Das Wort Gottes will uns persönlich ansprechen, deswegen erlaube ich mir heute Morgen auch, das Du zu verwenden. Wenn du Stürme erlebst, heißt das nicht unbedingt, dass du auf dem falschen Weg bist. Wenn ich krank werde, heißt das nicht unbedingt, dass ich gesündigt habe. Wenn wir als Gemeinden durch Schwierigkeiten gehen, heißt das nicht unbedingt, dass wir in der falschen Gemeinde sind. Wenn ich in meiner Ehe Probleme habe, bedeutet das nicht unbedingt, dass ich den falschen Ehepartner geheiratet habe. Wir lesen, dass sogar der Heilige Geist Jesus selbst in die Wüste hineingeführt hat und Jesus dort Anfechtung erlebt hat. Und so passiert es aller Wahrscheinlichkeit auch dir und mir, dass unser Herr uns in Situationen führt, in denen sich unser Glaube bewähren darf, in denen unser Glaube wachsen darf. Glaube ist wie ein Muskel, der trainiert werden will. Durch solche Situationen dürfen wir lernen, was Glauben heißt, und dürfen wir wachsen und reifen und darin Jesus ähnlicher werden. Und die richtige Haltung in den Stürmen unseres Lebens ist, dass wir uns an Gott klammern und ihn fragen, was willst du damit in meinem Leben bewirken? Wo möchtest du mit mir hin? Hier ist mein Herz. Ich möchte dir hinhalten. Ich will mit dir da durchgehen. Ein zweites. Stürme wollen uns an die Verheißungen Gottes erinnern. Jesus hat gesagt, fahrt auf die andere Seite des Sees. Hätte jemals die Möglichkeit bestanden, dass die Jünger auf dem See ertrinken? Der Herr des Universums hat ihnen gesagt, sie sollen auf die andere Seite des Sees fahren. So hätten sie den Sturm genießen können. Wenn Jesus beschlossen hat, dass wir auf die andere Seite des Sees kommen, am anderen Ufer ankommen, dann werden uns die Wellen nicht aufhalten. Gott hält an seinen Verheißungen fest. Nicht jede Verheißung in der Bibel gilt mir, aber es gibt viele Verheißungen, die uns gelten. Gott hatte Abraham Nachkommen, Land und Segen versprochen. Das war eine Verheißung ganz gezielt an Abraham. Aber zum Beispiel sagt Gott seinen Kindern in Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Gott sagt, dass alle Dinge in unserem Leben uns zum Besten dienen sollen, weil sie dem Ziel dienen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Unser komplettes Leben und ich glaube noch mehr die Tiefen unseres Lebens dienen dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Auf der Sonnenseite des Lebens sind wir nicht groß herausgefordert. Aber gerade diese Krisenzeiten sind Zeiten, die uns herausfordern, aber wo wir Jesus in einer Art und Weise erleben, die wir sonst in unserem Leben eher selten erleben. Oder im Psalm 91 lesen wir das Gebet: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann diese zuversichtliche Aussage: Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auf die mittlerweile fast 57 Lebensjahre, gab es viele Situationen in meinem Leben, wo ich lernen musste, mich an Gott zu klammern und bei ihm meine Zuflucht zu suchen. Es gab viele Situationen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, aber wo die Entscheidung von mir gefragt war, will ich mich festhalten an Jesus, will ich dranbleiben? Stürme in unserem Leben wollen uns an die Verheißung erinnern und wir dürfen uns daran klammern und Gott vertrauen, dass er sie erfüllt. Dürfen uns immer wieder die Frage stellen, was ist meine Identität? Und ich verstanden habe, dass meine Identität die eines Kindes Gottes ist, dann darf ich mir die Frage stellen, wird ein Vater sein Kind jemals im Stich lassen? Ein drittes aus diesem Text. Auch wenn wir Jesus nicht sehen, er sieht uns. Es war 4 Uhr nachts. Der Wind wehte, die Wellen schlugen hoch. Die Jünger sahen alles andere, aber nicht Jesus. Aber Jesus sah sie. Er sah das Boot, er sah die Wellen und er sah den Wind. Und so sieht Jesus auch deine Krankheit, deine Not und deine Anfechtung. Und vielleicht ist in deiner Not das Einzige, was dir verbleibt und was du hast, dieses Wissen, Jesus sieht mich und er ist dabei. Die Angst ist vielleicht so groß, dass wir in der Gefahr stehen, den Glauben zu verlieren. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, wir dürfen wissen, Gott sieht uns. Auch wenn wir ihn überhaupt nicht sehen. Er sieht unser Boot, er sieht mich und er weiß, wie viel ich ertragen kann. Paulus schreibt an die Korinther, die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das heißt, wenn wir durch Krisen gehen, kommt die Herausforderung und die Krise nur so dosiert, wie Gott es zulässt. Weil Gott weiß, wie viel wir tragen können. Er weiß, wo das Maß ist, wenn genug ist. Auch wenn wir das individuell vielleicht ganz anders empfinden. Wenn wir glauben, dass ich breche zusammen, ich halte es nicht aus. Wenn wir uns fühlen, wie wenn der Tontopf unseres Lebens in eine Schraubzwinge gespannt ist, die sich immer weiter zutreten. Wir glauben, gleich reißt es. Gott weiß. Und er hat es in der Hand. Und er wird uns so aus der Versuchung herausbringen, dass wir gestärkt sind. Ein vierter Gedanke. Jesus kommt zum richtigen Zeitpunkt. 4 Uhr. Es war die Zeit, in der es wahrscheinlich am dunkelsten war. Sie hatten schon ein Stück Strecke hinter sich. An sich nicht sehr viel, was sie bislang erreicht hatten, aber angesichts der Anstrengung doch schon einiges. Sie waren völlig erschöpft und kraftlos. 4 Uhr, der dunkelste Moment dieser Nacht, dann kommt Jesus. Er kommt, wenn wir seine Hilfe brauchen. Vielleicht kommt er noch nicht zu dir oder zu mir, weil wir noch zu sehr mit unseren eigenen Möglichkeiten beschäftigt sind und damit rechnen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht wartet er noch darauf, bis wir uns nur noch auf ihn verlassen. In einer Gemeinde, in der ich vorher war, war ich 11 Jahre im Krisenmodus. 9 Jahre von 11 Jahren, im Krisenmodus. 9 Jahre Krisenmodus. Ich dachte immer, es wird irgendwie besser werden. Ich bin in dieser Zeit krank geworden. Es kam der Punkt, wo ich loslassen musste und wusste, es kann nur noch gehen, wenn Gott eingreift. Abraham, ein Beispiel aus dem Alten Testament, er musste so lange auf einen Sohn warten. Und dann war der lang ersehnte Nachfolger da. Der Nachkomme war da. Und dann sagt Gott dieses Unglaubliche, dass er seinen Sohn opfern solle. Ist für mich unvorstellbar, dass Abraham bereit war, diesen Weg zu gehen, auf diesen Berg hoch, bereit, das Messer zu heben. Aber dann kam das erlösende Wort Gottes. Wie oft probieren wir es alleine, bis wir selbst mit dem Rücken an der Wand stehen und nichts mehr geht. Jesus kam um 4 Uhr zu den Jüngern. Nicht früher, aber auch nicht später. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Ein 5. Gedanke. Unsere Ängste können sich auf Jesus beziehen. Die Jünger haben Jesus gesehen und dachten, das ist ein Gespenst. Was ihnen Angst machte, war in Wahrheit ihr Herr Jesus. Herr Jesus, der ihnen entgegenkam, um ihnen zu helfen. Ich glaube, dass es uns manchmal auch so geht. Jesus begegnet uns und wir nehmen ihn irgendwie als eine Gefahr wahr. Das sind vielleicht gesundheitliche Probleme, vielleicht eine Krankheit. Wir haben im Moment einen Bruder in der Gemeinde, der mir zu einem sehr lieben Freund geworden ist. Wahrscheinlich menschlich gesehen erlebte die letzten Tage seines Lebens Krebserkrankung, die ihn auffrisst. Diese Krankheit scheint so bedrohlich zu sein, aber in dieser Krankheit darf er erleben, dass Jesus ihm nahe kommt. Seine Tochter hat ein Bild gemalt, wo Jesus so mit ausgestreckten Armen liegt, dass er steht, das hängt neben seinem Bett. Und das ist für ihn so dieses Bild, das sind die ausgestreckten Arme, auf die ich zugehe. Das ist nicht der Tod, auf den ich zugehe, sondern das ist Jesus, auf den ich zugehe. Vielleicht eine Arbeitslosigkeit, die dir solche Sorgen macht, aber wo Jesus dir drin begegnen will. Schwierigkeiten in der Schule, Kinder, die ausbrechen, Verzweiflung über das eigene Versagen oder Unverständnis über das, was wir in der Gemeinde erleben. Das sind Situationen, die sein können, dass Jesus in dieser Not zu uns kommt, sich uns naht, dass wir ihn erleben dürfen. Wir haben die große Möglichkeit, Jesus neu zu erleben. Ich habe erzählt von dieser Gemeindesituation, in der ich stand, wo ich krank geworden bin. Ich bin in Reha gekommen und dort durfte ich erleben, wie mir Jesus ganz nahe kommt in diesem Leid, dieser Krankheit, in diesem Schmerz. Im Moment sind das Dinge, Momente, die uns sehr, sehr wehtun. Aber im Nachhinein sind das Zeiten, in denen wir erleben dürfen, dass sie uns zum großen Segen geworden sind. Trotz Schmerz, trotz Verlust, den wir vielleicht erfahren haben. Aber es sind Zeiten des Segens. Was uns im ersten Moment vielleicht als Feind erscheint, das kann Jesus sein, der uns helfen will und der sich uns neu zeigen will. Und vielleicht die Frage an dich, wovor hast du im Moment vielleicht am meisten Angst? Kann es sein, dass Jesus dir vielleicht genau da begegnen will und seinen Arm um dich legen will? Es gibt nachher während der Lobpreiszeit draußen die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Das Gebetsteam ist da, möchte ich ermutigen, dass du genau mit dieser Situation zum Gebetsteam gehst und dich segnen lässt dafür, dass du erleben darfst, dass Jesus dir in dieser Situation nahe kommt. Dass du ihn erleben und sehen darfst. Ein 6. Gedanke. Das Wasser, das über mir zusammenzuschlagen droht, ist das Wasser unter den Füßen Jesu. Die Jünger haben das Wasser gesehen und hatten Angst. Die Wellen und der Sturm hätten sie auf dem Boot spülen können. Aber Jesus ging auf diesem Wasser, vor dem die Jünger so sehr Angst hatten, wie auf einem Marmorboden. Sie hatten Angst zu ertrinken. Aber Jesus ist der Herr, der Autorität über die Naturgesetze hat. Und auch die Situationen, die dir Angst machen, sind Situationen unter der Autorität von Jesus. Deine Gesundheit, der Konflikt am Arbeitsplatz, Konflikt mit Geschwistern, Konflikt in der Familie, Ehekrise, was auch immer es sein mag. Du darfst wissen, Jesus steht über diesen Dingen. Er ist König der Könige, der Herr aller Herren. Und er lädt uns ein, mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus siegt. Er hat gesiegt und mit ihm werden auch wir siegen. Da war eine Frau, die sich auf eine Kreuzfahrt begeben hat, auf die sie lange gespart hatte. Sie genoss die Fahrt und dann kam plötzlich diese Durchsage durch die Sprechanlage, das Schiff kommt in ein Sturmgebiet. Alle Mann an Bord sollen sich darauf vorbereiten. Die Frau ist verärgert. Das passte ihr überhaupt nicht in den Kram. Sie versucht, den Kapitän anzurufen, aber er konnte ihn nicht erreichen. Sie erreicht nur den Adjutanten und sagt zu ihm, wenn ihr schon wisst, dass wir in ein Sturmgebiet kommen, warum fahren wir da mitten hindurch und weichen nicht aus? Oder warum warten wir nicht hier, bis der Sturm vorüber ist? Der Adjutant versichert ihr, dass er den Kapitän fragen wird und sich bei ihr zurückmeldet. Ein paar Minuten später meldet sich der Adjutant zurück und sagt, der Kapitän lässt ihnen zwei Dinge ausrichten. Das eine, er lässt sie daran erinnern, er ist der Kapitän und nicht sie. Und das zweite, dieses Schiff wurde gebaut, um solche Stürme überstehen zu können. Wenn wir Jesus vertrauen, dann vertrauen wir jemandem, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Er hat in seinem Leben gesiegt und er kennt auch die Stürme unseres Lebens. Die Kraft, die ihn aus dem Tod herausgeholt hat und wieder ins Leben geführt hat, diese Kraft ist auch in dir und in mir wirksam. Diesem Schiff können wir unser Leben anvertrauen. Mit ihm kommen wir an das andere Ufer unseres Lebens. Ein siebter Gedanke. Ob wir auf dem Wasser gehen können, hängt davon ab. Nein, das achte ist auch schon dabei. Ob wir auf dem Wasser gehen können, hängt davon ab, auf was wir unseren Blick richten. Jesus hat zu ihnen gesagt, als er ihnen auf dem Boot begegnete, seid getrost. Seid getrost. Da war aber nicht nur Jesus auf dem Wasser, sondern da war noch eine zweite Person, Petrus, zu dem er gesagt hat, komm. Und Petrus ging, weil Jesus ihn rief. Ich finde, wir sind oft zu kritisch mit Petrus und zu unbarmherzig. 11 Jünger blieben in dem Boot sitzen. Was haben die wohl gedacht, als Petrus so seinen Fuß rausgesetzt hat? Wir haben wahrscheinlich schon vor Augen gesehen, wie dieser Fuß ins Wasser reingeht und Petrus abstürzt in das Wasser rein. Aber Petrus steht auf diesem Wasser und geht. Wie viele mögen sich dann gedacht haben, das hätte ich wahrscheinlich auch gekonnt. Und vielleicht auch diese Frage, warum habe ich das eigentlich nicht gewagt? Petrus war bereit, ein Risiko einzugehen. Petrus war, so wie wir es in den Evangelien lesen und was wir daraus ahnen können, tendenziell von Natur aus eher ein risikofreudiger Mensch. Wenn du auch so ein Typ bist, dann ist das nicht grundsätzlich schon ein Zeichen von geistlicher Reife. Genauso wenig wie ein harmoniebedürftiger Mensch nicht auch automatisch deswegen schon geistlich reif ist. Viele Menschen erreichen in ihrem Leben nie etwas, weil sie nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen. Wo ist vielleicht für dich dran, im Glauben einen Schritt zu wagen? Einen Schmerz loszulassen und zu vergeben? Vielleicht einen Dienst zu wagen? Vielleicht zu wagen, deiner Nachbarin oder deinem Arbeitskollegen, der dir von der schweren Situation erzählt, anzubieten, hey, darf ich für dich beten? Jetzt, hier und gleich. Oder es zu wagen, mit jemandem über deinen Glauben oder deine Hoffnung zu reden. Wir leben in einer Welt voller Hoffnungslosigkeit und voller Angst. Wie sehr ist da Hoffnung gefragt, bis wir sie teilen, die Hoffnung, die uns trägt und hält. Die Hoffnung, die uns durch die Stürme des Lebens bringt. Lass uns das Risiko eingehen, auf Jesus schauen, der uns einlädt und uns zuruft, komm. Viele Menschen haben sich entschlossen, nie aus dem Boot auszusteigen. Sie glauben, dass nie etwas zum ersten Mal gemacht werden darf. Sie wollen lieber auf der sicheren Seite bleiben. Das ist wahrscheinlich ein Kennzeichen unserer westlichen Kultur. Der Sturm ist groß, die Wellen schlagen hoch. Wir bleiben lieber in einem trockenen Boot sitzen. Das war doch verrückt, was Petrus hier gemacht hat. Die Jünger hatten Angst, dass sie im Boot absaufen. Und dieser Verrückte meint, er müsse aus dem Boot aussteigen und übers Wasser laufen. Und dann steigt er aus. Und solange er den Blick auf Jesus gerichtet hielt, hielt ihn das Wasser. Aber dann, als er den Blick von Jesus weg auf die Wellen gerichtet hat, ging er unter. In Leipzig gibt es das Goethe-Denkmal. Das ist nicht meine Erkenntnis, aber das habe ich mal irgendwo gelesen. Diesen Bild hier ist der Blick von Goethe heroisch zur Universität in Leipzig ausgerichtet. Aber wenn man das Denkmal näher betrachtet, dann sind seine Füße auf die Richtung der Kneipe ausgerichtet, in der er die meiste Zeit seines Lebens zugebracht hat. Sind wir nicht auch oft so? Wir schauen irgendwie auf Jesus, aber wir gehen unseren eigenen Weg oder schauen auf Menschen, fragen uns, was denken sie wohl? Oder schauen auf Menschen und sagen, ja, was der getan hat. Oder wir schauen auf die Umstände, wie schrecklich die doch sind. Aber Jesus lädt uns ein, auf ihn zu schauen und im Gehorsam seinen Weg zu gehen. Was war das größte Problem von Petrus? War das die Windgeschwindigkeit? War das die Höhe der Wellen? War es die Tiefe des Wassers? Ich glaube, es waren seine Zweifel. Und Jesus ist nicht beeindruckt von der Windgeschwindigkeit, die dir oder mir um die Nase bläst, ob das 30 oder 100 Stundenkilometer sind. Ihn interessiert auch nicht, wie tief das Wasser an der Stelle ist, wo wir sind. Ihn interessiert auch nicht, wie hoch sich die Wellen aufbäumen. Er fragt nur den Petrus, warum hast du gezweifelt? Unser größter Feind ist der Zweifel. Und wie lange hat es gedauert, bis Petrus sank, also den Blick von Jesus abgewandt hat? Es ging ganz schnell. Wir dürfen lernen, in der Gegenwart von Jesus zu leben und unseren Blick auf ihn gerichtet zu halten. Immer wieder neu mit unseren Dingen, mit unseren Themen, mit unseren Herausforderungen zu Jesus zu kommen, sie ihm im Gebet hinzuhalten. Und manchmal brauchen wir es, dass andere mit uns gemeinsam beten, die unseren Glauben stärken durch das Gebet. Deswegen auch das Gebetsangebot. Nutzt diese Möglichkeiten. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen und darin lesen, richten wir unseren Blick auf Jesus. Es ist wichtig, dann eine Gewohnheit draus zu machen, dran zu bleiben. Wenn wir auf ihn schauen, dann hört der Sturm nicht automatisch auf. Aber Jesus stillt den Sturm in unserem Herzen und so bringt er uns auf die andere Seite des Sees. Lass uns unsere Augen auf Jesus richten und fragen, was er mit uns vorhat. Lass uns ihn fragen, wo er und wie er uns gebrauchen will. Lass uns aufpassen, dass wir uns nicht von den Stürmen einschüchtern lassen, von unserer Kultur, von den Medien, von den Nachrichten, von Freunden, Nachbarn, Verwandten, vielleicht von unserem Ort oder dem Ruf, den wir eventuell zu verlieren hätten. Der Feind will uns entmutigen, aber Jesus will uns Frucht schenken. Lass uns gemeinsam fragen, Jesus, was willst du tun? Wenn wir im Sturm sind, wird er uns siegreich auf die andere Seite des Sees bringen. Jesus, wenn du willst, dass wir aus dem Boot aussteigen, dann wollen wir dir gehorchen. Wir wollen deine Macht erfahren. Wir wollen deine Führung mehr als alles andere, dass du uns auf die andere Seite des Sees führst. Mit Jesus werden wir ankommen. Noch ein letzter Gedanke. Der Kleinglaube von Petrus war größer als der Glaube der 11 im Boot. Jesus hat zwar zu Petrus gesagt, du Kleingläubiger, und auf den ersten Blick scheint Petrus in dieser Geschichte auch kein richtig gutes Vorbild zu sein. Aber er wagt sich, ein paar Schritte auf dem Wasser zu gehen. Dann hat er es mit der Angst zu tun bekommen, hat gezweifelt und sank. Aber bei allem Kleinglauben von Petrus, er war der Einzige, der aus dem Boot ausgestiegen ist. Die anderen 11 Jünger sind lieber in dem vermeintlich sicheren Boot geblieben. Petrus war bereit, auf Jesus zu hören und ein Risiko einzugehen. Sein Glaube war noch nicht so groß, aber war größer als die Angst, im Boot sitzen zu bleiben. Die anderen Jünger hatten vielleicht keine Zweifel, aber auch keinen Glaubensmut. Jesus wirklich zu vertrauen und seinem Ruf, komm, zu folgen. Sie haben sich im Boot bequem gemacht und haben zugeschaut, was passiert. Petrus hat gehandelt. Der Einzige, der keinen Fehler macht, ist der, der nichts wagt. Und so ist es vielleicht besser, mit Jesus abzusaufen, aber die Erfahrung gemacht zu haben, wie es ist, mit Jesus auf dem Wasser gelaufen zu sein. Petrus Kleinglaube bringt ihn zumindest einen Schritt weiter. Er erlebt etwas von der Kraft und der Autorität Jesu. Nur wer aus dem Boot aussteigt, kann überhaupt erleben, dass Jesus auch im Sturm trägt. Und vielleicht wollte Jesus gerade deshalb den Jüngern und auch uns zeigen, es ist besser, einen kleinen Glauben auszuprobieren, als gar keinen Glauben zu leben. Es ist besser, mit Fragen, mit Zweifeln und ein bisschen Angst einen Schritt auf Jesus zuzugehen, als nie aus dem Boot der Sicherheit auszusteigen. Manchmal denken wir, Kleinglaube ist nichts wert. Aber am Ende war Jesus der nasse Petrus wahrscheinlich lieber als der trockene Thomas. Glaube wächst durch das Wagnis außerhalb unserer Komfortzone, nicht aus dem gemütlichen Beobachten vom Rand aus. Wie kommen wir durch die Stürme unseres Lebens? Ich möchte uns gerne nochmal an diese 8 Tatsachen erinnern. Sie uns mitgeben, vielleicht sind sie dir in deiner aktuellen Situation eine Hilfe. Die Stürme in unserem Leben können eine Folge davon sein, dass wir Jesus gehorsam sind. Die Stürme wollen uns an die Verheißungen Gottes erinnern. Auch wenn wir Jesus nicht sehen, er sieht uns. Jesus kommt zum richtigen Zeitpunkt zur Hilfe. Unsere Ängste können sich auf Jesus beziehen. Das Wasser, was über uns zusammenzuschlagen droht, ist das Wasser unter den Füßen von Jesus. Ob wir auf dem Wasser gehen können, hängt davon ab, auf was wir unseren Blick richten. Der Kleinglaube von Petrus war größer als der Glaube der 11 im Boot. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass du da bist in den Stürmen. Danke, dass du da bist, wo wir dich nicht sehen. Und danke, dass du die Stürme genau kennst und ihr Maß in deine Hand hältst, dass sie uns nicht überwältigen können. Danke, dass du immer rechtzeitig kommst. Bete, dass du uns hilfst, wirklich unseren Glauben auf dich zu richten, auf den, der da ist, auf den, der uns nahe ist, der seine Hand zu uns ausstreckt. Ich bete, dass wir Menschen sind, die im Glauben mit dir leben, die im Glauben bereit sind, Schritte zu gehen, die sich nicht an vermeintliche Sicherheiten klammern, sondern die Großes mit dir wagen, auch in den Stürmen.